Hallo und herzlich willkommen bei Rat ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Dieser Podcast wird unterstützt vom Medieninnovationszentrum Babelsberg. Das MIZ fördert innovative Projekte mit Rundfunkbezug und organisiert Veranstaltungen und Vernetzungsangebote für kreative Medienschaffende. Ich war an zwei vom MIZ geförderten Projekten selbst beteiligt und kann deren Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Wer mehr erfahren möchte, geht zu www.miz-babelsberg.de, reicht dort eure Idee ein und erhaltet Innovationsförderung für euer Startup. Der Podcast wird auch vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Wir haben mit unserem Startup Fragments Büroräume im Lab in der Medienstadt Babelsberg gemietet und ich kann auch hier ihre Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de. Heute bei mir zu Gast ist Madeleine Wolf. Sie ist Geschäftsführerin der Kreativagentur für digitale Bildung namens Vision U. Vision U kreiert Bildungskonzepte für Schulen und Unternehmen, unter anderem in den Bereichen Medienkompetenz, Entrepreneurship und Coding. Sie bieten außerdem eine E-Learning-Plattform für digitale Bildungsangebote an und eine App für schnelle Einblicke in die besten Jobs. Madeleine kenne ich seit ein paar Jahren, weil sich unsere Unternehmen beide im MediaTek Lab befinden. Und seitdem wir so Tür an Tür arbeiten, hatten wir schon viele Möglichkeiten, uns auszutauschen, Feedback zu unseren Ideen einzuholen. Und ich durfte Vision U auch dabei beobachten, wie sie in den letzten Jahren großartig gewachsen sind. Nicht nur an Mitarbeitern, sondern auch, wie sich ihr Portfolio erweitert hat. Daher freue ich mich sehr, dass ich heute mit Madeleine, wenn auch nur virtuell, sprechen darf. Hallo Madeleine.
Hallo Linda, ich freue mich auch.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir beide sprechen jeweils von zu Hause. Es ist ja eigentlich die perfekte Zeit zu zeigen, warum digital gestützter Unterricht so wichtig ist. Erstmal zu eurem Unternehmen. Was hat sich bei euch in den letzten Wochen durch Corona verändert?
Oh je, also ich glaube, das Allerauffälligste ist, dass wir von zu Hause arbeiten. Alle komplett. Mhm. Wir waren vorher schon sehr digital, auch in unseren ganzen Arbeitsprozessen, aber es ist doch nochmal anders, wenn man sich dann nicht im Büro mehr sieht, sondern von heute auf morgen alle plötzlich im Homeoffice sind und man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt auch nur noch aus der Ferne und virtuell sieht. Mhm. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung. Und das Zweite ist, so im beruflichen Kontext von den, ich sag mal, von der Auftragslage und so her, ist es tatsächlich eher, dass so ganz viele Events, die wir so als Vermarktungsplattform gesehen haben, dass die natürlich alle weggebrochen sind. Mhm. Das ist das Zweite, was sich mit am meisten verändert hat. Ansonsten hat sich erstmal so viel gar nicht verändert.
Mhm. Du hast vor ein paar Tagen einen total interessanten Artikel auf LinkedIn veröffentlicht mit dem Titel Liebes Bildungssystem, wir müssen reden. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal kurz zusammenfassen, worum es da geht.
Oh je, also ist es richtig, ich habe den veröffentlicht. ich muss aber dazu gleich vorweg sagen, das ist natürlich eine Arbeit, die jetzt nicht von mir alleine irgendwie entstanden ist, sondern aus dem Team heraus. Wir haben auch einen ganz tollen Mitarbeiter, der wunderbar Texte schreiben kann. Ich bin froh mittlerweile, dass ich das nicht mehr selber machen muss, weil meine Texte will auch keiner lesen. Nein, so schlimm ist nicht, aber ist schon schön, wenn man Leute hat, die da deutlich kompetenter sind als man selbst. Man ist ja als Gründerin immer so eine eierlegende Wollmilchsau. Insofern ist das schon mal schön. Worum es da geht: Wir sind ja seit 2017 im Bildungsbereich aktiv und da ganz konkret mit dem Fokus auf die Schulen, also auf unser Schulsystem. Und wir mussten in den Jahren unglaublich viel dazulernen, haben selber eigentlich noch gar nicht so richtig begriffen, als wir angefangen haben, wie unser Schulsystem eigentlich aufgebaut ist, wo welche Zuständigkeiten sind. Und wir haben das im Rahmen des Digitalpakts jetzt, wo wir Schulen unterstützen, also so ein Förderprogramm, über das Schulen jetzt an digitale Ausstattung vor allem kommen sollen, mit Unterstützung des Bundes. Und dabei haben wir Schulen begleitet und haben auch dort wieder festgestellt, wie verstrickt die ganze Sache eigentlich ist. Also wer entscheidet worüber? Und eigentlich haben wir versucht, in dem Artikel mal so ein bisschen aufzudröseln, wer wofür zuständig ist. Und dass es eben kein einfaches, ihr Lehrerinnen oder Lehrer, ihr seid schuld, dass es noch nicht so weit ist, weil ihr seid alle faul. So, das war ja so ein bisschen Anlass bei Hart aber fair, so eine gewisse Diskussion, die hinterher entbrannt ist oder entfacht wurde, weil da eben keine Lehrerin und kein Lehrer so richtig zu Wort kam. Und insofern haben wir uns an der Stelle, weil wir eben seit langem jetzt viel mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten. Ich muss mich fürs Gendern entschuldigen, das ist bei mir eine Krankheit. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, auf jeden Fall haben wir uns da auf die Seite der Lehrkräfte geschlagen. Vielleicht nehme ich einfach den Begriff. Und haben mal versucht aufzuzeigen, dass es eben nicht so einfach ist. Also, dass es so viele Akteure gibt, was es schwer macht, überhaupt in diesem Vergleich mit so einem Tanker, den man versucht, irgendwie mal eben zu wenden. Das ist eben nicht so einfach, wie wenn man, keine Ahnung, so ein kleines Tretboot hat. Das ist wesentlich schneller gewendet.
Ja. Und wenn du von Digitalpakt sprichst, beziehungsweise auch von digitalem Lernen, was braucht denn digitales Lernen und was fehlt da im Moment?
Also das sind so zwei Aspekte. Das eine ist, also was braucht es für digitales Lernen? Zunächst erstmal Endgeräte. Oder überhaupt Technik, auch Software, mit dem man digital lernen kann. Und auf der zweiten Ebene ist es auch eine Frage, also wir reden immer von digitaler Bildung. Eigentlich müsste es Bildung in der digitalen Welt heißen, weil es geht nicht nur darum, digital zu lernen, sondern auch Dinge über Digitales zu lernen. Also das Wie dahinter zu verstehen, wie funktioniert etwas. Und dafür braucht es überhaupt erstmal auch gewisse Kompetenzen, sehr wohl auch bei den Lehrenden. Was bedeutet denn Digitalisierung? Wie funktioniert das? Was sind Daten? Wie wirkt das alles zusammen? Wie muss ich mich auch in sozialen Netzwerken möglicherweise auch anders verhalten? Wie kann ich meine persönlichen Daten auch schützen oder auch gewisse Persönlichkeitsrechte, die ich habe, ausüben? Und das ist gar nicht so selbstverständlich, dass es auch die Lehrenden wissen. Klar, die sind auch in diese Digitalisierung hineingewachsen. Das heißt ja aber nicht, dass sie Experten auf dem Gebiet sind. Und ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, der auch immer als Kritik anklingt, zu Recht auch, dass die Kompetenzen seitens der Lehrenden nicht da sind. Gleichwohl ist es aber nicht unbedingt die Schuld nur der Lehrenden, sondern auch des gesamten Systems, was eben so gestrickt ist, dass das ganze Thema Medienbildung oder digitale Kompetenzen auch noch nicht strukturell bei der Lehramtsausbildung verankert ist, geschweige denn in der Lehrerfortbildung in irgendeiner Art und Weise verpflichtend. Also das braucht es auch, zu wissen, wie lerne ich dann? Also wie lerne ich digital? Mit welchen Methoden? Das Lernen muss ich halt auch verändern. Es funktioniert im Frontalunterrichtsstil halt nicht mehr.
Ja.
Die ganzen Formate, dann die Technik und eben das, was vermittle ich, also die Inhalte. Das war ganz spannend. Ich habe ein Gespräch mit dem Fachkoordinator für Inneres der Bundesschülerkonferenz geführt. Und er hat auch ganz klar gefordert, dass die Unterrichtspläne angepasst werden müssen. Also sowohl inhaltlich als auch, wie wird unterrichtet. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Das heißt also, es geht bei digitales Lernen tatsächlich nicht nur darum, wie wir mit dem Lernstoff an die Schüler herantreten, sondern zunächst erstmal, wie wir die Lehrer richtig ausbilden können, damit sie dann im Zuge des Digitalpakts überhaupt mit Schülern methodisch richtig arbeiten können.
Genau.
Werdet ihr jetzt in Zeiten der Kontaktbeschränkungen häufiger von Schulen angefragt? Also seht ihr eine Lernkurve seitens der Bildungseinrichtungen, vielleicht nicht nur Schulen, sondern auch Ministerien? Seht ihr da jetzt eine Veränderung?
Ja und nein. Also natürlich ist die Nachfrage jetzt erstmal groß gewesen, beziehungsweise eigentlich gar nicht die Nachfrage, sondern erstmal der Bedarf, so grundsätzlich. Man darf aber nicht vergessen, dass die Lehrkräfte und auch die Schulleitung in eine Situation geschubst wurden, auf die sie nicht vorbereitet waren. Also wenn man sich den Durchschnitt der Schulen in Deutschland anguckt, dann sind die halt nicht komplett mit super Breitband, WLAN, alles Mögliche ausgestattet, haben eben keine Endgeräte. Die meisten Lehrkräfte haben nicht mal ein eigenes Arbeitsgerät. Das heißt, Unterrichtsvorbereitung von zu Hause, was für uns so normal ist, wir arbeiten halt auch nochmal von zu Hause das eine oder andere nach, ist da halt nicht selbstverständlich. Und von heute auf morgen sollten sie ja, lehren aus der Ferne und das auch noch digital, ohne dass sie eigentlich irgendwelche IT-Systeme haben, mit denen sie das selbst machen können. Also auch, wie kriege ich jetzt meine Klasse in einen digitalen Klassenraum? All das ist ja nicht selbstverständlich. Das heißt, der Bedarf war total groß, aber es ist jetzt nicht so, dass die Lehrenden wirklich Zeit hatten, sich jetzt intensiv mit differenzierten Angeboten zu beschäftigen, sondern die haben genommen, was sie kriegen können, logischerweise. Das hätten wir wahrscheinlich in der Wirtschaft auch nicht anders gemacht. Insofern auf der Ministerienseite und auch so Volkshochschulen, die wesentlich mehr Manpower auch dahinter haben, da merkt man es schon, da haben wir auch die ein oder andere Anfrage jetzt durch Corona zügiger erhalten. Es ist aber, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass es schon strukturiert in die Richtung geht. Jetzt wissen wir ganz genau, was wir brauchen oder wie wir es brauchen oder haben jetzt Budgets frei gemacht, um uns entsprechende Unterstützung da jetzt reinzuholen. Das war jetzt noch alles so kurz auf knapp.
Ja, ich muss nochmal zurückrudern. Ich muss nämlich erstmal fragen, wie kommt Vision You da zum Zuge in diesem komplexen Feld? Was ist genau eure Aufgabe?
Ja,
Beziehungsweise euer
das ist.
Ziel, ne? Also, genau.
Also unsere Aufgabe, das ist das Schöne, die haben wir uns erstmal, die suchen wir uns täglich selbst. Zum Großteil. Das ist erstmal schön. Wir sind ja ursprünglich mal mit einer ganz anderen, also nicht mit einer ganz anderen, aber mit einem Teil unseres Produktportfolios gestartet. Das war damals die Berufsorientierung. Und da haben wir Projektwochen entwickelt zur multimedialen Berufsorientierung, weil wir festgestellt haben, dass da so einiges sehr altbacken ist, auch von den Bundesprogrammen, die es da gibt. Und haben gedacht, nee, das müssen wir irgendwie anders machen. Und haben dann festgestellt, als wir in den Schulen waren und die Projektwochen umgesetzt haben, dass ganz viele Sachen, die wir so für selbstverständlich erachten, eben mit Digitalität umzugehen, mit bestimmten Programmen, mit bestimmten Endgeräten, teilweise die Schülerinnen und Schüler, aber auch vor allem die Lehrkräfte total vor Herausforderungen stellt. Also, dass sie damit massiv überfordert waren. Und da haben wir gedacht, okay, also wenn wir das Ziel haben, die Projektwochen nicht langfristig selber umzusetzen, sondern so in ein Konzept zu gießen, wo die Lehrkraft quasi sich das ziehen kann, alle Materialien, alle Videos, die dafür produziert sind, bis zu interaktiven Online-Formaten, selber umzusetzen, dann müssen wir die Lehrkräfte erstmal dahin bringen, dass sie in die Lage versetzt werden, das, was wir uns da ausgedacht haben, auch anzuwenden. Und dann sind wir dahin gekommen, überhaupt erstmal darüber nachzudenken, okay, was braucht es denn in einer Lehrerfortbildung eigentlich? Und mussten dann, dadurch, das kommen wir wieder zu dem Blogbeitrag, den wir auch veröffentlicht haben, mussten dann feststellen, wie die Verantwortlichkeiten so sind. Dann gibt es Schulamt, dann gibt es die Schulträger, die einen sind für die Fortbildung zuständig, die anderen für die technische Ausstattung. Und haben dann gemerkt, okay, die Schulleitungen sind hier auch, stoßen an ihre Grenzen, die können halt nicht alles selbst entscheiden. Und haben dann gedacht, okay, jetzt machen wir mal, wie sagt man, beispielhaft für eine Gemeinde. Da gab es so ein Förderprogramm in Brandenburg, wo es darum ging, dass die Schule man nannte es damals schon Medienentwicklungsplan, das war 2018, schreiben musste, um an diese Fördergelder zu kommen. Das ist ein medienpädagogisches Konzept. Und da wollte die Schule und die Gemeinde ganz gerne Unterstützung haben, bis hin zu welche IT-Ausstattung wird benötigt. Und das war so unser erster Berührungspunkt mit der wirklich tatsächlichen schulischen Beratung auf diesem Weg dahin. Das heißt, die Schule, die Gemeinde und wir zusammen damals noch mit einem technischen Partner, haben quasi gemeinsam gelernt, wie kann man das gestalten. Und das haben wir dann, dadurch, dass wir das gelernt haben und das besser verstanden haben, dann daraus auch eine Art Beratungsprodukt entwickelt, um Schulen auf diesem Weg dahin, ja, mitzuentwickeln, dass sie überhaupt in die Lage versetzt werden, die eigentlichen Sachen, die wir gerne vermarkten möchten, nämlich digitalen Content, zu kaufen und einzusetzen. Das heißt, die Schulen kommen heute zu Vision You zumeist über Ausschreibungen von Schulträgern, die ganz akut Unternehmen suchen, die sie bei der Antragstellung zu diesem Digitalpakt, also das ist jetzt ein neues Programm, das gab es 2018 noch nicht, aber seit 2019, dort Unterstützung suchen und brauchen, wo sie teilweise mit einfach zeitlich auch gar nicht vorankommen. Unterrichtssicherung hat Prio 1 und so viele Stunden bleiben da dann auch nicht übrig. Und insofern haben wir dann gesagt, Mensch, wir unterstützen euch da gerne, das spart euch massiv Zeit und wir haben hier eine gewisse Qualitäts- Kontrolle und Sicherung. Wir sind da ein guter Ansprechpartner. Und insofern waren wir jetzt ganz froh, dass wir vor Corona haben wir jetzt über 60 Schulen insgesamt betreut in Brandenburg für die Antragstellung zum Digitalpakt. Also das war quasi Glück gehabt,
ja.
dass wir die ganzen auch Schultermine und Workshops, die wir an allen Schulen hatten, vor Corona abschließen konnten.
Hm. Ihr wart ja auch im letzten Jahr auf Tour, auf einer Roadshow 2019.
Mhm.
Und da hattet ihr in einem Blogbeitrag auch einen Erfahrungsbericht geschrieben. Und ich fand die Idee damals großartig, weil es zum einen eine tolle Marketingkampagne war. Und auf der anderen Seite habt ihr das ja auch mit Partnern gemacht. Also da konntet ihr sicherlich auch die Beziehungen zu den Partnern festigen. Aber vielleicht sogar für die Akquise auch neue Partner gewinnen. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen, wie das zustande gekommen ist und wie das gelaufen ist für euch, Vision You?
Ja, also zustande gekommen ist das eigentlich auf dem Nachhauseweg im Auto, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie funktionieren Schulen nicht so digital. Auch die Ansprache, es gibt ganz engagierte Lehrkräfte, die auch sehr digital sind. Also jetzt nicht heißen, dass alle Lehrerinnen und Lehrer irgendwie digital inkompetent werden, um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber es ist eben nicht die Masse. Und
ja.
diejenigen wenigen, die über Twitter, Lehrerzimmer und Co. unterwegs sind, das sind eh schon die Engagierten. Und wir wollten halt noch mehr erreichen und haben gedacht, Mensch, irgendwie wissen wir zwar, wie es in Brandenburg aussieht, wir haben aber überhaupt keine Ahnung davon, wie sieht es in Bayern aus, wie macht es Baden-Württemberg, wie macht es NRW und alle anderen Bundesländer.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, Mensch, irgendwie wäre es doch das Beste, wir machen eine Tour und lassen uns das von den Leuten vor Ort berichten. Weil ich bin aber kein Fan davon, das war ich damals schon nicht, als ich noch in der Beratung gearbeitet habe, so Konzepte vom Tisch aus zu produzieren.
Mhm.
Das ist mitunter dann völlig an der Realität vorbei. Und ich komme dann schon gerne mit den Leuten ins Gespräch. Und da kam irgendwie auf dem Nachhauseweg die Idee. Und witzigerweise, 5 Wochen später sind wir auch schon auf Tour gegangen. Also das war auch
Wahnsinn.
Das musste dann auch schnell gehen, weil wir wussten, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, weil dann sind Sommerferien. Und haben uns dann auch in der Planung nach dem Starttermin der Sommerferien gerichtet. Also es war teilweise, es war der letzte Schultag, wo wir dann mitunter in den Bundesländern waren. Das war unglaublich spannend und umso wichtiger war das für uns, Partner zu finden, weil wir jetzt, ja, wir sind kein Unternehmen, was schon mega Investment oder ein Investor da drin hat. Das heißt, wir stemmen das momentan alles aus unserem Gründungsteam, aus unserem eigenen Kapital heraus und haben gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir es wenigstens schaffen, das so hinzubekommen, dass wir die Kosten auch für die Reise irgendwie wieder mit rausbekommen. Und hatten dann im Zuge des ersten Beratungsprojekts, was wir damals in Brandenburg 2018 hatten, schon Kontakte und haben dann 2 weitere Partner gefunden, mit denen wir vorher noch nicht so viel zu tun hatten, die wir einfach kontaktiert haben, angesprochen haben, gesagt haben, Leute, das ist unser Plan. Wir finden eure Produkte gut, weil sie das Gesamtbild von dem, was im Digitalpakt gefordert wird, abbilden. Wir können ja auch nicht alles selber machen. Und haben dann ganz gezielt nach jemandem geguckt, der so ein Schul-IT-Management-System anbietet. Mit Metamax auch jemanden gefunden, der adaptive Lernsysteme, übrigens schon seit, ich glaube, 10 Jahren und länger entwickelt und am Markt anbietet. Das heißt, die sind da nicht neu unterwegs. Und mit Konrad Elektronik damals jemanden, der einerseits sowohl im Fortbildungskontext schon aktiv ist, als auch im Bereich Coding, Programmierung und da ja, Content einfach auch anbietet. Und die haben wir angesprochen und die hatten Bock mitzumachen und dann ging das relativ flott.
Cool. Und im Moment fahrt ihr ja die Over-to-You-Kampagne auf LinkedIn.
Mhm. Instagram.
Bitte?
Auf Instagram läuft die.
Ach so, ich habe es über LinkedIn gefunden.
Ja,
okay.
Ja,
ja, stimmt.
Genau.
Stimmt. Also auf Instagram. Worum geht's da genau?
Da muss ich ein Stück ausführen. Ich bin 2019 gefragt worden vom BMBF, ob Vision U nicht Mitglied bei der Digitalplattform, also Digitalgipfelplattform
des BMBF. BMBF ist Bundesministerium für
Bildung und Forschung.
Mhm.
Genau, ja, sorry, die Abkürzung ist auch sowas. Ja, genau. Und da geht es darum, dass Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, dort zusammenkommen, auch teilweise Vertreter von den Kultusministerien, und darüber nachdenken oder Konzepte entwickeln wollen in so einer Public-Private Partnership oder Public-Private Partnership Ansatz. Wie können wir das Thema beschleunigen und verbessern, also das ganze Thema digitale Bildung oder Bildung in der digitalen Welt? Und da bin ich seit 2019, ich glaube September, mit aktiv und finde das super, weil man da unglaublich viel auch mit anderen Akteuren sich austauschen kann und weil eben auch die Wissenschaft da mit drin ist. Und habe aber festgestellt, jetzt auch in diesem Jahr zunehmend, dass eigentlich eine Gruppe fehlt und das sind die Schülerinnen und Schüler. Am Ende des Tages sind es die Schülerinnen und Schüler, die es mit am meisten betrifft, die Generation, die jetzt im Zweifel gerade eine ganze Menge verpasst, weil wir es eben nicht geschafft haben, das so weit voranzutreiben, dass digitale Bildung irgendwie Standard ist. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir doch eine Kampagne, wo wir jetzt wirklich mal die Stimmen, nämlich der Jugendlichen, einfangen. Und da war das die erste Idee, die wir hatten, Instagram. Wir haben selber bisher noch null Instagram-Erfahrung gehabt. Wir sind jetzt auch keiner bei uns im Team bisher, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt jemand, der auch privat besonders viel bei Instagram aktiv ist. Und hatten das Glück, dass wir zwei Praktikantinnen hatten zu dem Zeitpunkt, die einfach auf das Thema auch Bock hatten und gesagt haben, Mensch, finden wir ein spannendes und wichtiges Thema. Wir helfen euch dabei. Wir trauen uns daran und starten mal so eine Kampagne. Und für uns ist das jetzt einfach ein Versuch, Jugendliche in diese Entscheidungsprozesse noch gezielter mit einzubinden.
Und reagieren die auch?
Jein. Also die Kampagne ist, ich weiß nicht, vor einem Monat, glaube ich, oder vor 3 Wochen. Mhm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es fühlt sich an wie ein Monat und dann waren es 2 Tage. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, schon 3 Wochen her gestartet. Und natürlich, man fängt aus dem Nichts einen Channel an und es ist natürlich nicht so, dass die Leute irgendwie die Bude einrennen. Ja. Aber wir haben durchaus schon Kommentare bekommen und haben gerade schon erzählt, mit dem Fachkoordinator für Inneres der Bundesschülerkonferenz gesprochen, und da kommt dann schon Rücklauf. Es ist noch nicht so viel, wir uns das wünschen würden, aber es liegt auch daran, dass wir selber erst noch lernen, wie gerade Instagram funktioniert, wie wir auch die Zielgruppe erreichen, welchen Content müssen wir bereitstellen, müssen wir noch mehr Videos machen, wir haben Memes ausprobiert, also das ist gerade sehr viel Trial and Error.
Ja, ich habe überhaupt sehr viel Respekt davor, vor diesen Themen, die ihr bearbeitet, also Bildung, Digitalisierung, es ist ja ein sehr komplexes Feld. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, da sind politische Akteure, aber auch wissenschaftliche Akteure mit drin. Du bist ja sehr aktiv und präsent, du hast es gesagt, beim BMBF, aber auch auf Panels. Hast du das Gefühl, dass ihr von der Politik gehört werdet? Wie arbeitest du mit den Akteuren zusammen? Also vielleicht kannst du ja mal so einen Überblick bieten von den verschiedenen Akteuren, mit denen du eigentlich täglich oder wöchentlich zusammenarbeitest, weil du redest ja nicht nur mit deinen eigentlichen Kunden, nämlich den Schulen oder den Lehrern oder den Schülern, sondern eben auch mit dieser riesigen Infrastruktur, die dahinter steckt. Das ist doch super komplex, oder?
Mega. Und wir wussten auch nicht wirklich, worauf wir uns da einlassen, als wir da
das glaube ich.
Also das führte eins zum anderen. Und mittlerweile reden wir wirklich sehr viel auch mit Schulträgern. Aber auf politischer Ebene ist es einerseits das BMBF, also die Digitalgipfel-Plattform, die dort besteht. Und das wird geleitet unter anderem, also den Vorsitz hat Frau Karliczek, unsere Bundesbildungsministerin. Und Katharina van Delden ist die Mitgründerin oder alleinige Gründerin, das weiß ich jetzt gar nicht, von InnoSavi. Sie ist Co-Leiterin und dort werden regelmäßig einerseits Arbeitstreffen, wirklich auf Arbeitsebene, also da sind dann meist nicht die Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer oder Vorstände eines Unternehmens, sondern dann tatsächlich eine Ebene drunter. Ich bin da selbst auch immer mit auf diesen Arbeitstreffen mit dabei, weil wir natürlich bei uns jetzt nicht... ich bin selbst viel in den Gesprächen mit. Bevor ich das irgendjemandem erzählt habe, was ich aus den Schulen mitgenommen habe, erzähle ich es halt dort lieber selber, weil dann weiß ich auch, dass da kein Informationsverlust stattfindet. Da sind wir sehr aktiv und da habe ich schon das Gefühl, dass wir gehört werden. Also die Wertschätzung auf dieser Arbeitsebene als auch auf dieser Mitgliederarbeitsebene, also diese regelmäßigen Plattformtreffen, also das Miteinander ist sehr, sehr konstruktiv. Also das nehme ich auch so wahr und ich habe auch das Gefühl, dass das Ministerium auch wirklich Interesse daran hat, zu erfahren, was kann wie besser funktionieren. Mhm. Aber auch darin stößt man an seine Grenzen, weil natürlich auch das BMBF als Bundesministerium, wir sind in Deutschland, jedes Land hat quasi sein eigenes Bildungsministerium nochmal darunter, kann halt nicht entscheiden, wie das in den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird. Das heißt, da kommen dann die Kultusminister wieder ins Spiel. Aber nichtsdestotrotz ist die Zusammenarbeit da großartig. So, das ist das eine, wo wir sind. Und eine andere Anlaufstelle, wo wir damals hingegangen sind, ist, wir sind Bitkom-Mitglied geworden, weil wir uns selbst in einem Bereich bewegen, der digital ist. Und da macht ein Digitalverband irgendwie Sinn. Und ich fand damals die Angebote von Bitkom schon sehr spannend. Einerseits, was sie an Veranstaltungen bieten, andererseits aber auch, um sich mit anderen Akteuren und auch Mitbewerbern, also ich bin gar nicht immer so sehr für Wettbewerb, ich glaube im Bildungsbereich tut man sich einen Gefallen, wenn man mit den Leuten gemeinsam eine Sache macht und zusammen kooperiert, weil das ist so komplex, da ist so viel zu tun, das schafft eh keiner alleine, um sich dort auszutauschen. Und seit, ich glaube dieses Jahr im Februar, weiß ich auch, bin mit den Daten immer nicht ganz so genau, sitze ich da unter anderem mit im Vorstand vom Arbeitskreis Bildungspolitik, neben anderen, und das ist total spannend, weil man da eben auch nochmal die Möglichkeit hat, über diese Sitzungen, die Sitzungen mitzugestalten, mit wem möchte man reden, holt man sich nochmal jemanden aus NRW mit dazu oder möchte man, neulich war jemand aus dem Kultusministerium in Sachsen da, einfach um zu lernen, wie die das im Bereich Digitalpakt zum Beispiel machen. Auch das ist für uns unglaublich wertvoll, weil wir auf politischer Ebene sehr viel dadurch auch aus erster Hand mitbekommen. Und auch schon die Möglichkeit haben, auch Sachen direkt zu kommunizieren. Also auch noch manchmal, weil du kennst mich ja mittlerweile, ich bin ja eine Person, ich lege auch gerne einfach mal den Finger in die Wunde und spreche direkt aus, was andere sich vielleicht denken. Das ist nicht immer für alle angenehm, das mögen auch nicht alle Leute. Aber das hält mich nicht davon ab, das trotzdem zu tun. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass wir gehört werden, ja.
Ja, und ich könnte mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass die Ministerien sehr dankbar sind, dass Unternehmen wie ihr, die ja wirklich auch die Erfahrungen machen, eben erzählen, wie es tatsächlich aussieht, ne? Wie es läuft. Wie behältst du da den Fokus? Also auf der einen Seite bist du eben mit vielen politischen Playern in Gesprächen, und auf der anderen Seite geht es ja bei Vision You natürlich auch darum, Kunden zu akquirieren, Produkte zu entwickeln. Wie schaffst du da diesen Spagat? Oder ist das gar kein Spagat?
Doch, es ist ein Mega-Spagat und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es gelingt mir immer besonders gut. Mhm. Also ich merke schon, dass es Momente gibt, wo ich mich auch darin verliere, wo ich dann auch wieder zurückrudern muss. Also wir hatten jetzt auch ein ganz tolles Projekt angefangen mit der Herrius Bildungsstiftung, worauf ich wirklich mega Bock hatte, und musste dann aber feststellen, dass wir einfach, also das auch mein, ich sehe das auch immer als eine Art ehrenamtliches Engagement, sowohl im Arbeitskreis Bildungspolitik dort die Vorstandsrolle in irgendeiner Art und Weise mit wahrzunehmen und die Treffen mit vorzubereiten, als auch auf BMBF-Ebene, das ist ja nichts, was du in irgendeiner Art und Weise bezahlt bekommst, sondern das sehe ich immer als, das ist notwendig, um die Weichen zu stellen, dass sich da irgendwann was verändert. Mhm. Aber auch da kommt man natürlich irgendwann, auch mein Tag hat nur 24 Stunden, an seine Grenzen, dass ich dann jetzt auch tatsächlich anfangen musste, das ein oder andere wieder so ein bisschen einzudämmen und zu sagen, ich würde da wirklich gerne noch mehr machen, aber wir müssen uns auch ein bisschen darauf fokussieren, Geld zu verdienen und wieder mehr zu schauen, wie kriegen wir auch die digitalen Sachen, die wir jetzt schon haben, noch besser und schneller möglicherweise vermarktet. Ich glaube, da könnten wir besser sein. Also wir sind alles keine Vertriebsgenies. Bei uns geht sehr viel über, wir machen einen guten Job, die Schulen sind zufrieden. Wir haben auch schon Schulen dabei gehabt, die uns wieder beauftragt haben und hinterher das Feedback bekommen, Mensch, jetzt weiß ich wieder, warum wir mit ihnen zusammenarbeiten. Wir haben auch Anfragen von wirklich Konzernen schon gehabt, die im Rahmen von Beratungsprojekten, wo es Ausschreibungen auch in Niedersachsen und Co. gab, die das gerne mit uns zusammen gemacht hätten, weil sie uns auf der Bühne gesehen haben und es gut fanden, welchen Ansatz wir wählen. Und auch wenn die Ausschreibung, also das war jetzt zum Beispiel, die haben wir nicht bekommen, aber das Unternehmen und die Leute, mit denen wir da gesprochen haben, die waren so dankbar und die fanden es so professionell, in welcher Geschwindigkeit wir da auch Dinge zuarbeiten und in welcher Qualitätstiefe, dass ich glaube, dass sich das langfristig auszahlt. Das ist jetzt nichts, wo man kurzfristig irgendwie ganz viel, ganz schnell, aber das ist auch nicht unbedingt mein Ziel. Also nichts ist ja schlimmer, als wenn Kunden unzufrieden sind. Das würde mich nicht glücklich machen und das ist auch nicht der Anspruch von keinem von uns im Unternehmen. Also der Spagat ist enorm und er gelingt uns wirklich nicht immer.
Ja, aber im Endeffekt, ich meine, ich kann ja den Wachstum sehen. Also das letzte Mal, als ich in euren Büroräumen war, sah ich auf einmal weitere Mitarbeiterinnen. Wie gehst du damit um? Also ich glaube, euer Gründungsteam, ihr seid drei Leute im Gründungsteam und jetzt sind das schon ein paar mehr. Wie ist das für dich?
Total schön. Weil das ist wirklich, wir haben jetzt eine Praktikantin, die 3 Monate bei uns war, verabschiedet. Und bei der Verabschiedung hast du gemerkt, also da wurde mir das erste Mal bewusst, da sitzt gerade echt ein Team. Also wenn auch virtuell, wenn du sie siehst, aber da sitzt ein Team, das sich Gedanken gemacht hat, dass eine junge Mitarbeiterin uns jetzt leider nach 3 Monaten planmäßig natürlich, aber deswegen macht es das ja nicht besser, verlässt. Und ja, da waren wir so, jeder sollte irgendwie was Nettes schreiben oder sagen, was sie besonders gut gemacht hat und weshalb man sie vermissen wird. Und da sind ein paar geistig kreative Ergüsse bei rausgekommen, die ich einfach so nie vermutet hätte. Also bis hin dazu, dass ein Mitarbeiter einfach ein Gedicht vorgetragen hat, mit einer Inbrunst. Das war wirklich großartig. Und das war total schön zu sehen, dass man einfach, man ist jetzt irgendwie nicht mehr, also ich war nie allein, weil ich habe 2 ganz tolle Mitgründer. Ja. Aber irgendwie ist es doch noch mal mehr, weil man auch das ein oder andere ja jetzt Unterstützung hat. Ja. Das ist fantastisch. Worin ich noch nicht so gut bin, ist im Delegieren. Also ich bin so ein kleiner Kontrollfreak, glaube ich. Weil mir ist es wichtig, dass immer alles auch richtig gemacht wird und dass da alles noch doppelt und dreifach geprüft wird. Ich glaube, da muss ich an mir eher arbeiten, dass ich da ein bisschen Strukturen schaffe, dass das ein oder andere, da auch andere Leute im Hut aufhaben können und sie dann den letzten Qualitätscheck machen. Da arbeite ich gerade dran, die Strukturen auch so zu schaffen.
Wie machst du das genau? Also wenn du sagst Strukturen schaffen oder bildest du dich da irgendwie weiter, indem du, weiß ich nicht, irgendwelche Literatur liest oder so?
Na, vor allem mache ich das, dass ich mir angucke, wer in welchem Bereich wirklich gut, also Experte werden oder sein könnte und gebe dann eigentlich eher, was erwarte ich, was sind so die wesentlichen Punkte, die regelmäßig gecheckt werden sollten, bevor was veröffentlicht wird und mache das die ersten Male dann mit der Person auch zusammen, bis ich das Gefühl habe, okay, er oder sie hat begriffen, worauf es mir ankommt und dann kann ich auch, hatte ich auch schon, kann ich auch darauf vertrauen, wenn dann kommt, ja, möchtest du nochmal drüber gucken, was ich dann schon geschrieben habe, nee, ich glaube dir, dass das passt.
Wow.
Also das ist eher so ein, wir machen es gemeinsam. Ja, ich bin auch ganz stolz auf mich. das ist so, ja, da arbeitet man sich heran. Also das ist halt, das kennst du ja selber. Man gründet ein Unternehmen und plötzlich ist man irgendwie, soll man, ist man nicht, sondern soll man Experte für alles sein und ist völlig überfordert mit der gesamten Situation und funktioniert eigentlich nur. Und in diesem Funktionieren entstehen Strukturen, die völlig, also die in einem kleinen Team funktionieren und man sich dann auch irgendwie blind versteht. Ja. Und sobald dann jemand Neues dazu kommt, dann denken die sich, was ist denn hier los?
Ja.
Also ich komme hier überhaupt nicht mit und geht es nicht irgendwie anders? Und das ist ja, das
wie,
lerne ich gerade.
Wie sah denn euer Gründungsprozess aus? Also du hattest ja schon gesagt, ihr seid ursprünglich mit einer anderen Idee rangegangen, aber wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Und war dieser Transformationsprozess für euch schwierig? Also weil ihr ja eigentlich ein anderes Ziel hattet und dann gemerkt habt, Moment mal, wenn wir von Digitalisierung sprechen, müssen wir erstmal von Pike auf an das Problem rangehen.
Also gefunden haben wir uns teils in der Uni im Masterstudium, damals an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und Paul und ich, wir haben uns schon 2009 bei der Deutschen Bahn kennengelernt. Dort haben wir beide gearbeitet und haben dann 2014 gemeinsam entschieden, nochmal ein Studium also dran zu hängen. Er hatte sich vorher schon mal selbstständig gemacht und dann war eigentlich Paul die treibende Kraft, als wir im Studium dann auch auf Theresa getroffen sind. Theresa, bei ihr hatte ich auch immer das Gefühl, sie ist so ein sehr analytischer Mensch, ist in der Lage, schnell zu denken und hat einen hohen Anspruch an die eigene Arbeitsleistung. Und als Paul dann um die Ecke kam, Mensch, du kannst doch mehr, als dass du irgendwie in den Konzern zurückgehst und da dich irgendwie gefühlt unter Wert verkaufst. Lass uns doch mal gemeinsam was starten. Und dann haben wir irgendwann mal abends einfach bei einem Wein zusammengesessen und irgendwie ist da lose die Idee entstanden, man könnte ja mal. Und da war klar, wenn, dann ist es eh Theresa. Und wir haben sie angesprochen, haben dann gesagt, lass uns das probieren. Unser Proof of Concept ist quasi die gemeinsame Masterthesis. Wenn wir es schaffen, die 400 Seiten da, also war nicht Ziel, 400 Seiten zu schreiben, sind dann 400 Seiten geworden, innerhalb von, weiß nicht, was. Dann schreibt man in 3 Monaten oder
Ja,
so,
ungefähr.
das hinzubekommen, ohne dass wir uns an die Gurgel gehen und wir können die Aufgaben so verteilen, dass jeder weiß, wofür er zuständig ist und es funktioniert im
Das
Ergebnis,
ist eine coole
dann
Idee.
ist das vielleicht eine Möglichkeit.
Das
Ja,
ist richtig
und wir
cool.
haben die Masterarbeit ja schon als, also war schon das Ziel, das Geschäftsmodell komplett zu entwickeln damals und Ziel war dann auch noch aus dem Studium heraus schon Exist zu
Ja.
beantragen. Und haben gesagt, okay, wenn Exist kommt, dann wagen wir den Schritt. Und das hat dann geklappt. Insofern war das so der Gründungsprozess, dass wir gesagt haben, Mensch, okay, dann ist jetzt Exist, dann muss ich wohl meinem Chef sagen, dass ich nach dem Studium dann wohl doch nicht mehr zurückkomme. Und hatte aber einen super Chef, also der dann auch gesagt hat, Mensch, mach das unbedingt und das ist eine ganz wertvolle
Toll.
Erfahrung. Und so ist es dann gekommen. Und dann haben wir im Mai oder Juni haben wir 17 haben wir Exist bekommen und im Oktober dann gegründet.
Tausend Fragen. Also,
Und aber auch mal auf deine,
ja? Nee,
ja,
erzähl erst.
aber um auf deine Frage zurückzukommen, ob das schwer für uns war, dieser Transformation von der Ursprungsidee bis heute, überhaupt nicht. Also da, im Team, so null. Was schwierig war, ist alles, was dir an Steinen als Gründer zwischen die Beine geworfen wird. Das ist das Schwere. Das im Team war nie schwer.
Okay, was meinst du für Steine?
Ach, alles.
So, jetzt geht's los.
Ja, also man fängt an, man hat eine Idee und man denkt so, ach, das muss doch irgendwie auf die Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, also damals noch Berufsorientierung, du hast hier eine Idee und du hast hier sogar Budget. Also über Exist-Gründerstipendium hatte man ja die Möglichkeit, auch Sachmittel einfach, also Mittel für so Sachbezüge und Co. zu bekommen. Und da haben wir gedacht, Mensch, dann lass uns doch mal austesten, wie verschiedene Videoformate ankommen. Und sind dann auf der Suche auch nach Unternehmenspartnern gewesen und wir gesagt haben, wir machen das für euch kostenfrei, könnt auch eure Marke mit darunter setzen und wollten halt die Unternehmen nicht gezielt selber ansprechen, sondern sind dann auch auf Kammern, Handwerkskammern, IHKs zugegangen und wir haben nicht damit gerechnet, dass uns so die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, weil wir uns damals nicht als Konkurrenz zu irgendeiner Kammer gesehen haben, sondern als möglicher Kooperationspartner. So, das war das Erste, wo wir lernen mussten, dass Unternehmertum sehr politisch ist. Das habe ich so nicht kommen sehen. Und das zieht sich eigentlich durch den gesamten Gründungsprozess auch bis heute komplett durch. Also, wenn man da als Außenstehender irgendwo reinkommt und sich das komplett neu erarbeiten muss, dann ist es relativ schwer, Leute zu finden, die dann wirklich das auch gut mit dir meinen. Das ist nicht so selbstverständlich. Ja. Bisschen natürlich auch, was haben wir an Berater gehabt, wo wir dachten hinterher, Mensch, das hätten wir selber auch irgendwie, also da saßen wir dann und haben dem Berater erzählt, was wir machen wollen und er hat dann abkassiert. Da dachte ich mir so, okay, gut, dass wir den Weg gegangen sind, aber ich meine, daraus lernt man ja auch, ne? Wir haben es dann nach ersten Frustrationen haben wir immer versucht, das trotzdem mit Humor zu nehmen, weil am Ende ist es genau das, so blöd wie das klingt, ich habe das immer gehasst. Kennst du das von deinem so Papi-Sprüche, so Lehrgeld bezahlen und
Ja,
so.
ja, ja, ja.
Das ist das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, ach, das ist das
Ja.
also.
Und du hast es ja schon erwähnt, ihr habt davor in großen Konzernen gearbeitet. Wo siehst du da die größten Unterschiede zum Start-up-Gründen und Start-up-Haben? So, was sind da so große Learnings?
Also das Allerkrasseste, glaube ich, sind die Entscheidungswege. Die sind mega kurz im Startup. auf der negativen Seite ist es natürlich im Konzern so, dass du eine gewisse Sicherheit hast. Also egal, wer da irgendwie Entscheidungen trifft, du musst keine Sorge haben, wenn es denn die falsche war, dass es irgendwie an deine Existenz geht. Das ist wiederum von Vorteil, das hast du im Startup eher nicht so. Und ansonsten, ich kann halt nicht für andere Konzerne sprechen, aber die Deutsche Bahn ist jetzt halt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie besonders viele, also zum damaligen Zeitpunkt, das mag sich heute längst geändert haben, besonders viele junge, kreative Köpfe hat und auch sich das auch anhört, was die Leute zu sagen haben. Also es war schon sehr, sehr verkrustet, sehr viele Männer auch, wenig Frauen. Das ist bei uns natürlich komplett anders. Ansonsten, die Themen, an denen du arbeitest, die kannst du natürlich in deinem eigenen Unternehmen ein Stück weit, nicht in Gänze, aber ein Stück weit selbst in die Richtung schieben, wo du das Gefühl hast, da möchtest du auch dran mitwirken. Also ich musste damals meine Masterarbeit zum Thema, was war das, Winterdienstleistungen an deutschen Bahnhöfen schreiben. Das ist jetzt kein Thema, auf das ich wirklich Bock hatte. Aber da muss man dann halt durch, wenn der Chef das möchte,
Ja.
ne?
Hast du da auch in den letzten Jahren so Veränderungen bei dir gemerkt? Also, ich sag mal, so ein Start-up gründen, du hast ja schon gesagt, ne, da sind viele Steine im Weg und das ist sehr politisch bei euch. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch oder dass du auch einige schlaflose Nächte hattest. Aber so generell siehst du bei dir auch eine Veränderung? Ganz persönlicher Art, seitdem ihr das Startup gegründet habt.
Interessante Frage, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also schlaflose Nächte, ja, immer mal wieder und in
Okay,
regelmäßigen
gut, ich dachte, dass du
Abständen.
sagst, jetzt kenne ich gar nicht. Also
Oh, ständig, ständig. Und auch mit wachsender Mitarbeiterzahl, jetzt gerade durch
richtig,
Corona,
richtig.
wird es ja irgendwie nicht weniger. Also ich mache mir gar nicht so sehr Sorgen. Die Angst hatte ich auch ehrlich gesagt nie, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte
Ja.
Existenzängste. Dazu weiß ich heute einfach viel zu sehr, was ich kann. Das wusste ich damals zu DB-Zeiten tatsächlich nicht so sehr. Da musste mich Paul erst in die Richtung
Ah ja.
schubsen. Und das hat mir das Gründen und das eigene Unternehmen zu haben tatsächlich gezeigt, mir mehr darüber im Klaren zu sein, was ich eigentlich
Ach
kann
toll.
und wozu man auch imstande ist. Also das ist, glaube ich, das Schönste, was ich auch aus dem mitnehme. Schlaflose, aber was ich sonst an mir vor allem Veränderungen gemerkt hätte. Nee, irgendwie nicht so richtig. Also ich hasse ja eigentlich Präsentationen und so Speaker-Auftritte und sowas. Aber gehört irgendwie dazu. Und das habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie, ach, da, wenn ich mir überlege, was wir uns da vorher ins Hemd gemacht haben, das ist jetzt heute halt so, denke ich mir so, ja, mein
Ja.
Gott, das bringt dich ja keiner um. Und wenn du halt irgendwie Quatsch erzählst oder dich versprichst oder eine Triade mal M sagst, dann denke ich mir halt so, dann ist es eben
Richtig,
so, mein Gott.
richtig.
Ja.
Was motiviert dich?
Puh, mich motiviert eigentlich schon immer mein eigener Antrieb. Also ich kann dir das gar nicht sagen, was das ist. Einfach Dinge gut zu machen und Dinge auch zum Besseren zu verändern. Das motiviert mich irgendwie. Und auch was zu schaffen. Also ich komme jetzt eben nicht unbedingt aus einer Familie, wo jetzt wir in der achten Generation Unternehmerinnen oder Unternehmer sind.
Ja.
Das einfach auch zu beweisen, auch für andere junge Leute, die vielleicht aus jetzt nicht elitären Haushalten kommen oder Familien, zu zeigen, dass es doch möglich ist und dann vielleicht auch Wege zu finden, ihnen zu zeigen, welche Fehler sie vielleicht nicht machen müssen. Also nicht Fehler, sondern welche Abkürzungen es möglicherweise gibt, die andere schon kennen. die mir bis dato aber nicht bekannt waren. Mhm. Das motiviert mich schon so ein bisschen, weil davon gibt es einfach nicht so viele.
Mhm. Und würdest du sagen, dass du hattest gerade gesagt, du möchtest etwas verändern, verbessern, dass das so die grundlegende Vision auch von Vision U ist?
Mhm. Also vor allem auch eine Form von Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Also dass es eben nicht abhängig davon ist, in welcher Gegend du aufgewachsen bist und je nachdem ist es halt eine bessere oder eine weniger gute Schule, sondern das wirklich irgendwie hinzubekommen. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr hochgestecktes Ziel, aber also man kann ja Visionen haben.
Klingt auch fantastisch. Ja, nee, finde ich super.
Dass es einfach mal eine gute, grundsolide Ausbildung und Bildung auch bekommt, weil ganz vieles ist es nicht selbstverständlich, dass eines Elternhaus das mitgibt. Also ich hatte da Glück. Ich hatte die beste Mama, die man sich so vorstellen kann. Aber ich habe es durchaus auch mitbekommen, dass sich da Eltern halt teilweise gar nicht dafür interessieren. Mhm. Und entsprechend wenig kriegt man dann mit. Und ich merke das an mir selber, du holst das auch dein Leben lang nicht auf.
Mhm.
Du kannst noch so viel dich abstrampeln, du merkst halt einfach trotzdem, wo du herkommst und dass dir an der einen oder anderen Stelle bestimmte Sachen einfach fehlen. Und das finde ich so schade. Und da, das wäre so mein Ziel, das hinzubekommen, dass wir das irgendwie ein bisschen gleichberechtigter schaffen. Ich habe noch nicht die ultimative Lösung schlechthin, aber ich arbeite dran. Wenn ich sie gefunden habe, lasse ich es dich wissen.
Das finde ich richtig cool, Madeleine. Das hört sich richtig geil an. So als wirklich als Motivation und als Vision für all die Tätigkeiten und für all die Mühen und Kopfschmerzen, die ihr sicherlich habt bei diesem, wie ich schon sagte, bei diesem komplexen Feld Bildung, Digitalisierung und ich glaube, dafür lohnt sich das genau.
Schauen wir mal, ob wir es irgendwann erreichen, mal sehen. Aber ich glaube, die Vision ist auch erstmal das Wichtigste, damit man überhaupt irgendwie eine Veränderung anschiebt.
Richtig.
Ja.
Was Konkretes wünschst du dir für die Zukunft von Vision U? Für Vision U?
Also vor allem, dass es so solide ist, dass ich mir keine Gedanken in keinem Monat mehr machen muss, dass ich die Gehälter ganz safe meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen kann. Einfach, dass es ein solides Geschäft ist. Also ich sehe uns auch nicht als Next Unicorn an. Mhm. Ich habe gelernt jetzt, dass wir so eine Art Zebra sind. Den Begriff kannte ich vorher auch nicht. Ja, wir sind so ein Mega-Exot und ich habe mich immer gewundert, warum gehen denn alle immer beim Startup davon aus, dass jeder seine Unternehmensanteile zu, weiß ich nicht, am liebsten 1,5 Trilliarden Euro verkaufen möchten, um dann irgendwie wieder in was Neues zu investieren. Nee, ich möchte einfach in einem Umfeld arbeiten, an Themen, die mich interessieren. Und wenn ich davon meine Miete bezahlen kann und dann auch noch für andere Menschen einen Arbeitsplatz schaffen kann.
Richtig.
Also was gibt es denn Besseres? Also
sehr cool,
so ist eher mein Lebensentwurf. Und das ist auch okay. Und deswegen sind wir auch wahrscheinlich für Investoren jetzt nicht immer so interessant.
Ja.
Aber das ist was ich mir für Vision U auf jeden Fall wünsche und auch, dass es eine gewisse durchaus auch Anerkennung erfährt für das, was es da versucht zu tun, weil es doch viel auch im Unternehmenskontext, auch wenn du dir andere Leute in unserem Bereich anguckst, es geht sehr viel über Gesichter, über wer kennt wen und ich würde mich freuen, wenn man auch ein bisschen Fokus wieder mehr darauf legt, was ist eigentlich, also da komme ich jetzt wieder aus der nachhaltigen Unternehmensführung, was ist wirklich nachhaltig wirksam geworden oder was ist vielleicht mal kurzfristig aufgepoppt, hat aber null Wirksamkeit auf lange Sicht.
Mhm.
Das würde ich mir vor allem für den Bildungsbereich wünschen.
Mhm.
Und dann eben auch natürlich für Vision U, weil wir arbeiten ja daran, auch eine gewisse Markensichtbarkeit natürlich zu bekommen.
Mhm.
Aber die muss jetzt nicht unbedingt mit Madeleine in Verbindung gebracht werden. Also ich bin dann auch nicht böse, wenn irgendwann mein Name da nicht unbedingt an vorderster Front her stehen muss.
Aha, woher kommt das? Also was meinst du damit?
Ich suche jetzt nicht unbedingt immer, es wirkt vielleicht nicht so, aber ich suche jetzt nicht unbedingt das Rampenlicht. Ich werde halt da vorne hingestellt, weil irgendwann war klar, ich mache die Geschäftsführung und wenn da sich jemand hinstellt, dann wird es Madeleine sein. Mhm. Das ist so gewachsen, aber das ist jetzt auch nichts, was ich besonders genießen würde. Also der Austausch, das schon, und mich auch auf der Ebene mit den Leuten zu unterhalten und Dinge zu entwickeln. Ich weiß nicht, bei der Kampagne jetzt zum Beispiel, ist Over to You, das ist das beste Beispiel. Wir haben jetzt seit dieser Woche eine Schauspielerin mit dabei und Influencerin, die das für uns vor allem auch machen wird, weil ich fühle mich nicht wohl, mein Gesicht da vor die Kamera zu halten und da irgendwas reinzuquatschen, weil das ist nicht in meiner Natur. Das merkt man auch, das kommt nicht so cool. Insofern bin ich froh, wenn ich da mich da gerade bei solchen Dingen, wo ich eben, was nicht meiner Kernkompetenz entspricht, wieder ein Stück rausziehen kann. Ja, ich glaube, das tut der Firma auch gut dann.
Da gibst du also das Rampenlicht-Zepter gerne ab.
Sehr gerne, ja.
Sehr schön. Madeleine, zum Schluss würde ich gerne zwei Rubriken mit dir durchspielen. Die erste Rubrik heißt Ratschlag. Gibt es einen Ratschlag, den du gern angehenden Gründerinnen und Gründern geben möchtest?
Oh, ja. Also tatsächlich wäre mein Ratschlag, das klingt so negativ.
Nö, das ist ja okay. Macht's nicht.
Ja, nein, um Gottes Willen. Doch, macht's das schon, weil das lohnt sich, egal welcher, also wenn man jetzt nicht, dass man, wenn man obdachlos wird, dann nicht, wenn die Gefahr drohte, aber wenn man sich das in irgendeiner Art und Weise freischaufeln kann, das mal zu machen, unbedingt. Aber mein Ratschlag wäre tatsächlich da an der Stelle, sich nicht sofort und überall immer so sehr zu öffnen. Also ich bin ein sehr offener Mensch und sehr, also ich glaube, ich bin nicht schwer zu lesen. Und ich glaube, es ist nicht immer verkehrt, wenn man sich auch mal ab und an so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein eigenes Schutzwall irgendwie errichtet. Also seine eigene Schutzzone zu finden, weil es zermürbt einen dann doch, wenn man sehr viel Vertrauensvorschuss gibt und dann plötzlich hast du gemerkt, das war alles nur, um Sachen abzusaugen und dann wird es anderweitig irgendwie umgesetzt. Das ist bitter, weil nichts ist aufwendiger im Unternehmen, gerade beim Startup, also oder schlimmer als Zeit zu investieren, Energie in etwas reinzustecken und dann war es umsonst. Das kann man sich, im Konzern könnte man sich das wiederum leisten. Als Startup ist das doppelt und dreifach bitter. Also wenn man da die Möglichkeit hat, erstmal nicht sofort euphorisch zu sein, sondern sich ein Stück zurückzunehmen und Dinge erstmal nüchtern zu betrachten und eine gewisse Schutzwall, ich weiß, was ist der deutsche Begriff dafür?
Schutzmauer.
Schutzmauer genau zu errichten. Ich glaube, das ist manchmal schon ganz gut.
Ja, ich kann das nur unterschreiben, beziehungsweise in eine ähnliche Richtung gehen. Gerade weil du gesagt hast, als Konzern ist es vielleicht okay, bestimmte Sachen auch erstmal zu machen, um zu gucken, was passiert. Aber als Startup kann man sich da sehr schnell in eine sehr negative Position katapultieren. Zum Beispiel gerade was so Konzepte angeht, ja, gerade auch für große Unternehmen, für alles wirklich auch ein Angebot schreiben und eine Rechnung verlangen. Also selbst wenn es ein One-Pager ist, ne, irgendwie für eine Idee, auch das, diese Arbeit kostet Zeit und damit Geld und das muss eben auch vergütet werden.
Eben, und da das schließt sich an, vielleicht noch sich auch nicht auf jede Bühne schubsen zu lassen, weil da sind ganz viele, die immer sagen, Mensch, und hast du Sichtbarkeit? Man muss auch immer mal hinterfragen, für wen ist denn eigentlich die Sichtbarkeit? Richtig. Weil auch, dass man selbst dort ist, wenn alle Startups dafür Geld verlangen würden, für die ganzen Auftritte, die machen, oder sagen würden, ich mache es nicht ohne Geld, dann wäre da keiner mehr. Ja. Also insofern finde ich eh, dass es wir in Deutschland, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber zumindest so eine Mentalität entwickelt haben, ja, die haben es nötig, die schicken wir jetzt mal darauf und tun so, als wenn wir machen es für euch. Aber am Ende, ob das die Hub Berlin ist oder was da alles draußen, was es da alles gibt, auch in unseren Netzwerken, was wir da an Zeit vergeudet haben und wo aber auch im Gegenzug dann wir versuchen jetzt mal, es war nett und wir wissen es zu schätzen und wir gucken jetzt mal, dass wir euch unabhängig jetzt von uns irgendwie trotzdem Aufträge oder was auch immer beschaffen. Das ist immer so eine sehr einseitige Richtung, die das annimmt. Und ich glaube, wenn man da frühzeitig sehr konsistent und konsequent in seinem Tun und Handeln ist, dann stirbt es irgendwann aus. Also das hoffe ich sehr, dass dieses kostenfreie Arbeiten von Jungunternehmern aufhört. Also
Ja.
da bin ich für einen Mindestlohn für Unternehmerinnen und Unternehmer an der Stelle, wenn es um Speaker-Auftritte und sowas geht. Ernsthaft, das ist ganz schlimm.
Sehr gut, kann ich auch nur unterzeichnen. Und das Problem ist halt, und darauf wetten die Leute ja auch, man weiß halt nicht, bei welcher Konferenz war es nun doch wichtig zu sein. Ne? Dass man halt, ah,
Ja.
verdammt, da waren dann eben die Investoren oder die potenziellen Partner und verdammt, da vor den Leuten konnte ich jetzt nicht sprechen. Aber das weiß man halt davor immer nicht. Ne? Und diese
Absolut, ja.
Unsicherheit, das ist das, womit gespielt wird. Ja.
Absolut.
So, das war jetzt sehr negativ, aber egal. Das sind trotzdem
Egal,
sehr gute
muss auch mal
Ratschläge.
sein.
Ja, und ich finde es auch richtig gut, weil das sind tatsächlich Sachen, die ich so nicht lesen kann. Also eben
Ah,
dieses
ja.
Aufpassen und Ressourcen effizient nutzen. Madeleine, meine letzte Rubrik, Hashtag frag die Rat. Gibt es vielleicht einen Ratschlag, den ich dir geben kann? Vielleicht eine Frage, die du hast?
Ja.
Ich bin gespannt.
Also ein Ratschlag eigentlich für uns beide irgendwie gefühlt, wie wir es schaffen können oder wie man das generell schaffen kann, dass wir noch mehr, also wie kriegt man es hin, Frauen noch sichtbarer und noch mehr irgendwie in die Startup-Welt wirklich zu holen. Nicht nur als, guck mal, da haben wir jetzt auch eine Frau, sondern das auch
Sehr gute
langfristig
Frage.
zu etablieren. Also gerade auch in Bezug auf eine Familienplanung wie
Ja.
funktioniert das wirklich? Also funktioniert das wirklich? Also ich finde das eine unglaublich schwierige Geschichte, weil wir haben auch schon mit Investoren geredet und denen gesagt haben, wir wollen halt nicht Agenturleistungen, weil das hängt so sehr an den Gründern und dann ist nachher einer schwanger und dann geht es nicht
Oh,
mehr. Und
krass.
dann das sind so Aussagen. Natürlich kann man die irgendwie rational betrachtet nachvollziehen, aber gibt es da aus deiner Sicht einen Rat, eine Lösung, wie man das wirklich schaffen kann? Weil wir haben ja jetzt
Ja.
wieder eine Gründerin weniger seit dieser Woche. Ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen
Oh
hast.
nein, nein, habe ich nicht.
Martina hat gesagt, sie
Ja,
ist dann
doch, das
ab
habe ich mitbekommen. Ja.
17.06., glaube ich, was ich total, ach, da blutet mir mein Herz, wenn ich
Ja.
das lese.
Ja.
Also Martina, wenn du das hörst, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in dieser Welt und ich finde es
Ja.
ganz bitter, dass du nicht mehr mit am Start bist, aber man ist ja irgendwie nicht aus der Welt trotzdem. Also wie man das schafft, tatsächlich. Dein Rat. Frau Rath.
Ja, also es könnte komplexer nicht sein. Die Frage könnte komplexer nicht sein. Also ich
Sehr
glaube,
gern.
es gibt danke, tausend Rats, die ich dir jetzt geben könnte. Eine Sache, die ich gelernt habe in den letzten Monaten, gerade was das Thema Familienplanung und Unternehmertum angeht, ist, dass die wichtigste Entscheidung, die eine Frau trifft, ist tatsächlich den Partner oder die Partnerin. Damit meine ich einfach, also wenn man als Frau wirklich auch Unternehmerin ist und versucht, verschiedene Lebenskreise unter einen Hut zu bekommen, dann brauchst du eben ein System um dich herum, ein Unterstützungssystem. Und das beginnt natürlich mit dem Partner oder mit der Partnerin, dass man also weiß, man kann sich auf den Partner verlassen und dass der oder die auch bei der Erziehung der Kinder und voll und ganz mit dabei ist und dass man eben das 50-50 teilt. Und das beginnt mit Elternzeit und zieht sich dann durch jegliche tägliche Aktivitäten. Das ist so das Erste, finde ich, was wichtig ist. Mit welchem Partner lasse ich mich auf so ein Abenteuer ein, dass ich also sowohl Familie haben kann, als auch ein Unternehmen führen kann.
Aber das ist doch ein sehr schöner Rat.
Danke. Ja, finde ich auch.
Es macht auch total Sinn. Das klingt auch nach, das eine schließt das andere nicht aus. Es ist am Ende eine Frage, A, natürlich der Partnerwahl und dann auch das, wie strukturiere und organisiere ich das.
Ganz genau, ja.
Mhm.
Ja, super.
Schön. Ganz lieben Dank.
Ja, bitteschön. Madeleine, das war ganz toll.
Fand
ich
ich
danke
auch.
dir für deine Stunde, für deine Zeit.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Danke, Madeleine, vielen Dank. Rat-Up für dein Start-up. In diesem Podcast spreche ich mit Gründern, um zu verstehen, wie sie ticken und was sie ausmacht. Finden wir es gemeinsam heraus. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach auf Twitter. Mein Handle ist Lynda420. Das ist LYNDA420. Ich bin Lynda Rath und wir hören uns bei der nächsten Sendung wieder. Tschüss!